persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen und willkommen im Persönlich. Wir sind im Taburettli zu Basel und das mit zwei Gästen, die sich mit den ganz grossen Fragen im Leben beschäftigen. Kathrin Gerlach, sie ist 37, lebt mit ihrem Partner zu Basel und da arbeitet sie auch, und zwar als Oberärztin am Institut für Rechtsmedizin. In ihrem Berufsalltag sieht sie vor allem die dunklen Seiten des Lebens. Unter anderem ist es ihr Job, Todesursachen herauszufinden von Menschen, die unter ungewöhnlichen Umständen gestorben sind. Der Wilhelm Schmid, er ist 57, lebt mit seiner Familie in Berlin und als Philosoph ist sein grosses Thema die Lebenskunst. Wie lebt man gut, sinnvoll und glücklich? Und was da natürlich auch dazu gehört, ist die Liebe. Und um die geht es in seinem aktuellsten Buch, «Die Liebe neu erfinden». Kathrin Gerlach, hat sie heute schon etwas glücklich gemacht?
Ja, ich bin nach einer guten Nacht aufgewacht. Mein Mann war da. Wir haben uns erinnert, dass wir gestern Gäste da hatten und einen sehr schönen gemeinsamen Abend verbracht haben. Und das hat mich glücklich gemacht, ja.
Wie ist das mit Ihnen, Wilhelm Schmid?
Schon zweimal heute Morgen. Einmal im Schweizer Radio habe ich die Haydn-Variation von Johannes Brahms gehört. Ein zauberhaftes Stück. Und dann bin ich hier in Basel noch am Rheinufer lang gegangen. Das ist eine so wunderbare Kulisse, traumhaft.
Vielleicht muss man es anders sagen, wann sind Sie glücklich?
Glücklich bin ich, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin. Natürlich, das gehört dazu. Und muss ich gestehen, wenn mir im Schreiberischen was gelingt, das ist mein täglicher Kampf. Und den gewinne ich nicht jeden Tag, aber wenn es gelingt, wenn mir was gelingt, wenn ich das Gefühl habe, jetzt hast du was formuliert und da steckt eine gewisse Wahrheit drin, jedenfalls heute denke ich das, morgen denke ich schon wieder anders darüber.
Was er schreibt, ist Philosophie, er macht Philosophie. Kathrin Gerlach, wenn Sie sich zurückerinnern an Schulunterricht, haben Sie gern Philosophie gehabt?
Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Schule philosophisch geworden wären. Philosophie hat bei uns der Papa mitgebracht, der die philosophische Hintertreppe, so einen Abriss über antike Philosophen uns Kindern irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt hat, um uns daran zu führen. Also ich glaube, ich habe es eher in der Familiendiskussion, in dem weiten Blick aufs Leben in Diskussion in der Familie mit Freunden meiner Eltern erlebt.
Und das ist etwas gewesen, was man einfach gemacht hat? Oder ist das etwas gewesen, was einem vielleicht auch ein bisschen Respekt gemacht hat?
Nein, es war gelebt und damit war es einfach gemacht. Also wir Kinder durften, wenn die Eltern Freunde da hatten, dabei sitzen. Wir durften mitsprechen, wir durften zuhören. Und damit war das was sehr Gelebtes, die Diskussionen, was sehr Natürliches, was wir mitgenommen haben.
Ich frage das natürlich nicht ganz uneigennützig. Wenn ich Philosophiestunde zurückdenken, beziehungsweise überhaupt, wenn man so gemeinhin von Philosophie redet, hat man vielleicht da oder dort das Gefühl, das sind ein paar ältere Herren, die sitzen im Elfenbeinturm und schreiben Dinge, die vielleicht sogar einfach wären, aber sie machen es kompliziert. Wie alltagstauglich ist Philosophie?
Ja, ich muss gestehen, normalerweise ist das vielleicht nicht sonderlich alltagstauglich. Ich möchte es aber trotzdem verteidigen, weil es ist schon ganz gut, Logik zu lernen in der Philosophie. Dann lernt man etwas geordneter denken und merkt relativ frühzeitig, dass das Leben sich nicht an diese Logik hält. Und dann kann man eben besser verstehen, wie Leben funktioniert, nämlich ganz anders als die Logik. Das hat doch einen gewissen Vorteil. Und außerdem ist es schon von Vorteil, mal ganz wegzugehen aus der Lebenswirklichkeit und dann von weit außen drauf zu gucken, dann sieht man manche Dinge besser, als wenn man mittendrin steckt.
Also das würde heißen, Philosophie ist selten oder nie Lebenswirklichkeit?
Nach meinem Dafürhalten soll Philosophie natürlich letzten Endes Lebenswirklichkeit besser verstehen, lernen und Lebenskunst, wie ich das gerne nenne, ist ja nichts anderes als bewusste Lebensführung, soll heißen, sich manche Dinge im Leben bewusst zu machen. Welchen Stellenwert hat so etwas wie Liebe? Was kann man überhaupt unter Liebe verstehen? Das hat mich jetzt die letzten Jahre etwas in Atem gehalten und hält dann ja überhaupt immer im Leben.
Sie haben 7 Jahre an Ihrem neuen Buch geschrieben.
Geschrieben am Buch 7 Jahre, nachgedacht darüber 30 Jahre.
Und er ist 57 Jahre alt. Was haben Sie die ersten 27 gemacht?
Eben Haufen Dummheiten. Und weil eine Beziehung nach der anderen gescheitert ist, das waren ja auch die mehr oder weniger fröhlichen 70er Jahre, als die sexuelle Befreiung um sich gegriffen hat, sagen wir mal so. Und natürlich habe ich selber da auch Brauch davon gemacht. Aber auf der anderen Seite ist ja heute noch so, wollen die Menschen ja gerne feste Beziehungen. Und meine Beziehungen sind ein ums andere Mal gescheitert. Und wenn ich ehrlich war, musste ich mir sagen, da habe ich selber hübsch was dazu getan, dass die gescheitert sind. Ich habe Dinge gemacht in einer Beziehung, die ich nicht machen wollte. Ich wollte Harmonie, aber ich habe Ärger gemacht. Ist Ihnen das auch schon mal so geschehen, dass Sie
immer wieder
Dinge machen, die Sie nicht wollen? Und dann dachte ich mir
Gott
eben...
Gott sei Dank darf ich die Fragen stellen.
Dann dachte ich mir eben, ich muss die Sache mal gründlich angehen und am besten ich studiere Philosophie.
Philosophie mit dem Endziel Liebe. Sie haben geschrieben... Ohne Romantik lohnt sich das Leben nicht so recht und die Liebe schon gleich gar nicht. Katrin Gerlach, sind Sie romantisch?
Geworden. Je älter ich wurde, umso romantischer konnte ich werden. Also als Teenager ist Romantik, dass da Kerzen brennen und man einen Sekt trinkt. Man implementiert so ein bisschen, was die Älteren vorleben, auf sich und seine Teenager-Beziehungen oder junge Erwachsenen-Beziehungen. Und das fühlte sich für mich aufgesetzt und falsch an und so programmiert und einfach wenig lebendig. Und je souveräner ich mit mir wurde, je wohlwollender ich mit mir wurde, umso wohlwollender kann ich mich jetzt auch diesem weichen Moment oder diesem zärtlichen Momenten von mir hingeben und sagen, ja, ich finde es schön, wenn Kerzen brennen, ja, ich finde es schön, wenn ich in den Arm genommen werde, ja, ich finde es schön, wenn wir uns Zeit nehmen. Also gar nicht nur in der Partnerschaft, auch mit Freunden, mit der Familie. Und kann es jetzt empfinden.
Und Sie hätten das vorher nicht können?
Als junge Frau. Es wirkte immer so aufgesetzt.
Das machen nur die Alten.
Ja, man wollte auch viel moderner sein und nicht so bedürftig nach Wärme und Zuneigung und menschliche Interaktion cooler. Und da war das irgendwie nicht stimmig.
Wie ist es stimmig? Wie muss man es machen?
Also das ist doch mal ein schöner Weg, von der Pragmatik zur Romantik zu kommen. Ich habe als Erzromantiker begonnen, wusste aber gar nicht, dass das Romantik war. Ich dachte, so muss Liebe sein, immer in innige Umarmung, immer sich gut verstehen. Und später erst unter sanfter Anleitung meiner späteren Frau habe ich dann pragmatische Elemente eingebaut in diese Romantik.
Was ist denn passiert bei Ihnen, wenn dann eben das mit der Harmonie nicht geklappt hat?
Naja, dann war die Beziehung relativ bald auch zu Ende. Denn ich musste ja den Menschen finden, mit dem das gelang. Und wenn es der nicht war, dann war das der falsche Mensch. Ich bin viel, viel später erst auf den Gedanken gekommen, eben nach viel Philosophiestudium, dass ein Problem bei der Liebe immer die Idee ist, die wir im Hinterkopf davon haben. Und die haben wir alle im Hinterkopf. Philosophie wäre, sich das bewusst zu machen, was ist denn meine Vorstellung von Liebe, meine Deutung. Es gibt unendlich viele Deutungen von Liebe und eben auch die eine, Liebe muss Harmonie sein. Und wenn man so eine Vorstellung hat, dann wirkt sich das natürlich auf die Erwartungen aus, mit denen man in eine Beziehung reingeht. Also die Beziehung soll voller Harmonie sein. Und das wirkt sich dann auf die Erfahrungen aus. Nämlich, es gibt nur noch Enttäuschungen. Eine gute Idee wäre, das ist dann der philosophische Vorschlag, den ich mache in meinem Buch, machen wir uns doch eine andere Idee. Also ungefähr so, Liebe ist gelegentlich Harmonie und des Öfteren Ärger und Streit. Wie wirkt sich das auf die Erfahrungen aus? Null Enttäuschung.
Und das leben Sie jetzt auch so daheim?
Das ist doch ein guter Zaubertrick.
Funktioniert es daheim dann auch so?
Philosophie kann auch zaubern. Ja? Ja, das funktioniert sehr gut, so gut. Ich muss fast gestehen, mittlerweile muss ich manchmal den Ärger suchen, damit überhaupt noch einer vorkommt.
Ich glaube, Ärger bedeutet ja immer für viele Streit und Diskonsens und gegensinnige Meinungen. Was es schon braucht in einer Beziehung, ist eine Auseinandersetzung. Also ein Diskurs, den man miteinander führt. Wenn ich irgendeine Idee nach Hause bringe und der andere sagt immer nur ja, dann fehlt auch irgendwann das Leben. Also die Auseinandersetzung mit dem Gegenüber im positiven Sinn und auch wohlwollend. Also wenn Partner miteinander diskutieren, dann ja, um weitergehen zu können miteinander. Also die Grundlage ist immer das Ja, ich will mit dir leben. Und dann darf auch Auseinandersetzung da sein, dann ist die wichtig. Das ist Spirit.
Sie sagen so tiefe Wahrheiten und sind gar keine Philosophin.
Ich habe Ihr Buch noch nicht mal gelesen.
Es ist in der Tat so, dass zu der Einsicht bin ich auch gekommen, Leben braucht Spannung. Und Spannung gibt es nur zwischen gegensätzlichen Polen. Also wenn man immer nur sich gut versteht, so schön das ist, aber das ist nicht die Spannung, die wir fürs Leben brauchen. Daher kommt es nämlich, dass einer dann immer ein bisschen piekst, solange bis der andere eine Reaktion zeigt. Und natürlich ist die Reaktion dann häufig Unwilligkeit. Oder die interessante Beobachtung, egal was Sie in Beziehung sagen, wenn Sie zum Beispiel vom Urlaub erzählen, an diesem schönen Tag, wo es so heiß war, fällt Ihnen der andere garantiert ins Wort. Also so war es ja nun wiederum nicht. So ganz heiß war es nicht an dem Tag.
Aber das ist sehr schön, weil natürlich erlebt man zusammen Dinge in einer Partnerschaft, aber jeder nimmt sie trotzdem nochmal für sich ganz eigenständig wahr. Also das Individuum bleibt mit seinen Reflexionen über das auch, was gemeinsam erlebt wird. Man kann sich annähern, also man kann eine gemeinsame Erinnerung bilden, wenn man darüber spricht, wie hast du es empfunden, wie habe ich es empfunden. Aber ansonsten sind es zwei Menschen, die miteinander was erleben, jeder erlebt es mit seinem Selbst. Und dann muss es wieder zusammenfließen. Also ich glaube, zu überlegen, man ist ein Paar und ab jetzt ist es irgendwie nur noch wir und zusammen und gemeinsam und gleich. Das wird im Leben nicht funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass das gut ist.
Jetzt haben wir ja nicht nur ein Paarleben. Die meisten von uns haben auch einen Berufsalltag. Und Sie haben vorher von Spannung geredet, Wilhelm Schmid. In Ihrem Beruf, Kathrin Gerlach, haben Sie ja mitunter ganze Haufen Spannung. Sie sehen die dunkle Seite vom Leben. Sie sind mit Schicksal konfrontiert, wo zeigen, wie ungerecht das Leben kann sein. Ist denn da nicht schon genug Spannung da, für dass man dann eben daheim lieber gerne die Harmonie hat und es möglichst gut möchte haben?
Also es ist sehr viel Spannung im Beruf. Es ist ganz wichtig, zu Hause Geborgenheit zu haben oder Wohlwollen. Zu wissen, zu Hause passiert mir nichts. Also zumindest nicht bewusst. Ich habe dort niemanden, der mich bewusst verletzt. Dass uns das passiert, keine Frage. Aber ich weiß eigentlich, was mir zu Hause geschieht, ist gut. Und das ist schon wichtig. Das ist aber für jeden wichtig. Da könnte ich auch in der Mikro arbeiten. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Gefühl. Für mich ist es umso wichtiger, weil ich eben erlebe, wie schnell auch ein Leben zu Ende sein kann, wie unbewusst man miteinander umgeht, wie wenig Bedeutung Menschen noch füreinander zum Teil haben. Und wahrscheinlich ist es mir umso wichtiger, Bedeutung für andere zu haben und ihnen zu zeigen, was ich für Bedeutung für sie empfinde.
Also, wie machen Sie das im Alltag ganz konkret?
Ich scheitere dauernd dran. Also ich versuche... Ich versuche bewusst und aufmerksam zu sein. Ich versuche respektvoll zu sein und scheitere dran, wie jeder andere.
Also nie im Streit schlafen zum Beispiel?
Das ist ganz wichtig. Aber das haben mir meine Eltern beigebracht. Nie im Streit die Tür schletzen und gehen. Das habe ich nicht in der Rechtsmedizin oder über den Tod gelernt, sondern vorher. Das bringen Sie Ihren Kindern wahrscheinlich aber auch bei.
Meine Eltern, die haben sich unglaublich gut verstanden, glaubten wir Kinder, wir sind 6 Kinder. Und ich habe später mal im fortgeschrittenen Alter meine Mutter gefragt, ob das wirklich auch Tatsache war. Und sie hat mir dann gestanden, dass es schon des Öfteren eine stille Messe gab. Das ist der schwäbisch-bayerische Ausdruck dafür, dass man eine ganze Zeit lang nicht mehr miteinander gesprochen hat. Und wie lange konnte das dauern? Eine stille Messe, die konnte schon ein paar Tage dauern. Also,
und ihr habt das nicht gemerkt?
Und wir haben das nicht gemerkt. Ich will damit nur sagen, es kann schon auch mal, ich bewundere Sie, wenn Sie das am Abend auf jeden Fall wieder glattbügeln können, aber ich mache die Erfahrung, mir tut es manchmal ganz gut, wenn das auch ein paar Tage dauert, bis das wieder raus ist.
Ja, das Thema ist ja nicht unbedingt am Abend beendet. Es muss einfach eine Situation sein, wo man weiß, wir haben was, was wir miteinander klären müssen. Das bleibt auch noch, das braucht auch noch eine Zeit. Manches braucht Entwicklung, aber wir sind okay miteinander. Das ist, ich glaube, zu wissen, solange man weitermacht, solange wir beide zusammen an diesem Thema dranbleiben, wollen wir uns. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das geht immer.
Ja. Die Situation, einen schwierigen Beruf zu haben oder Schwierigkeiten im Beruf zu haben und unter Stress zu stehen im Beruf, das haben ja heute sehr, sehr viele. Und das hat sicherlich dazu geführt oder führt vermutlich nun von Jahr zu Jahr stärker dazu, dass Menschen die Liebe wieder neu entdecken als Residuum, als Rückzugsort, an dem es ihnen gut geht, an dem sie sich gut verstehen können. Und da sehe ich eine neue Gefahr heraufziehen, weil da die Liebe wieder mit etwas überlastet wird, was sie so nicht leisten kann. Nach dem Motto, Ärger habe ich im Beruf, aber zu Hause will ich die Harmonie haben. Und das geht halt leider nicht gut. Ich bewundere das, wenn Menschen sich darum bemühen. Aber das Problem ist, je stärker sie sich darum bemühen, desto stärker scheitern sie auch, weil die Erwartungen so hoch sind. Deswegen mein Plädoyer dafür, die Liebe atmen zu lassen. Das verstehe ich ja unter die Liebe neu erfinden. Die Liebe atmen zu lassen soll heißen, wir atmen ein und da umarmen wir uns und dann müssen wir aber auch mal wieder ausatmen und da umarmen wir uns dann gerade nicht.
Oder man kann es so machen, man lernt nicht einen schwierigen Beruf, sondern wird Philosoph, setzt sich mit all diesen Problemen auseinander und macht es nachher hundertprozentig richtig.
Klar, aber stellen Sie sich diesen Beruf nicht allzu leicht vor. Das Problem bei diesem Beruf ist, man sieht nach außen nichts. Ja, der Philosoph macht ja quasi nichts. Der hockt immer nur in Cafés rum und guckt Löcher in die Luft und manchmal hat er einen Stift in der Hand und malt irgendwie Worte auf dem Papier. Beim Philosophen spielen sich die ganzen Schwierigkeiten im Kopf ab. Also ich wälze all die Probleme, mit denen ich erstmal selber nicht fertig werde und wo ich merke, dass viele andere Menschen auch nicht recht damit fertig werden. Und bis ich das Gefühl habe, einigermaßen verstanden zu haben, was sowas wie Liebe sein kann, ja, ich kann auch nicht den Ehrgeiz haben, die reine Wahrheit zu erkennen. Bis dieser Weg, bis ich das Gefühl habe, ich bin jetzt auf dem Weg dazu, da vergeht viel Zeit. Und das hat immer zu tun mit Formulierung. Das ist das eigentliche Handwerkszeug des Philosophen, an Worten rumzuformulieren, damit aus Worten Begriffe werden können, die halbwegs definiert sind, so dass ein anderer verstehen kann, was ich jedenfalls damit meine.
Das mit dem Kaffee, er sitzt da im Kaffee rum und malt mal was aufs Papier, das ist vielleicht die gängige Vorstellung, die man hat, aber können Sie es ganz konkret sagen, wie schaffen Sie, wie kommen die grossen Gedanken am Schluss aufs Papier, dass es auch klappt?
Die Gedanken halten sich schon nicht an irgendwelche Tages- und Nachtzeiten. Die haben keine Arbeitszeiten. Die arbeiten quasi immer. Es ist mir oft passiert, dass mir in der Nacht plötzlich eine Lösung für ein bestimmtes Problem einfällt, ja, und dann muss ich eben raus und muss das niederlegen, denn am nächsten Morgen denke ich mir, wie war das nochmal, und dann kann ich wieder von vorne anfangen. Und es geht oft um die Formulierungen, wie zum Beispiel, ich habe lange gebraucht, bis ich den Satz formulieren konnte, Liebe ist, was als Liebe gedeutet wird. Soll heißen, wir können nicht einfach so sagen, Liebe ist dies und jenes. Genau gesagt, wir können das natürlich schon. Aber hilfreich wäre, ich glaube ich, die Einsicht, dass es sich bei diesem Liebe ist, bei dieser Aussage, die doch einige Wahrheit beansprucht, immer um eine Deutung handelt. Liebe ist Harmonie. Klar, das ist eine mögliche Deutung. Eine andere mögliche Deutung ist, Liebe ist, den Ärger durchstehen zu können.
Liebe ist, wenn man trotzdem lacht, sozusagen.
Ja, ich habe auch erst in der Liebe lachen gelernt.
Ein kleines Wort noch zur Liebe und dann möchte ich wirklich ein bisschen noch länger über den Tod sprechen. Sie schreiben oder sagen, dass Männer und Frauen nicht gleich ticken, was die Romantik angeht. Können Sie das ein bisschen konkretisieren?
Ja, es ist ein schwieriges Thema. Das ist ein Minenfeld, wo immer man dahintritt, geht eine Mine hoch. Hier im Taburettli, habe ich gesehen, wird ja auch der Caveman aufgeführt. Das ist ein Stück, auf dem ein einziger Mann auf der Bühne steht die ganze Zeit und dann von den Zeiten erzählt, als die Männer noch auf die Jagd gingen und die Frauen gesammelt haben. Dieses Stück war eine Offenbarung für mich. Ich habe es vor vielen Jahren in Berlin mal gesehen. Und es bringt uns ein bisschen auf den Gedanken, vielleicht sind manche Eigenschaften an uns doch schon ein bisschen älter, als dass wir sie uns gerade eben haben einfallen lassen. Dass Frauen und Männer, wenn ich das so sagen darf, ohne dass gleich eine Mine hochgeht, auf ganz unterschiedliche Weise einkaufen. Dass Frauen Zeit haben, rumzugucken, die Produkte miteinander zu vergleichen, die Preise zu vergleichen, auch mal was anzuziehen und dann wieder noch was anderes anzuprobieren und es dann trotzdem zurückzulegen. Während Männer eher so vorgehen, wie wenn sie den Hirsch gejagt haben. Also sie identifizieren den Hirsch, sagen wir mal das neue Paar Schuhe, das ist in diesem Schaufenster an dieser Stelle. Sie gehen dahin, sie ziehen das an, sie bezahlen das und sie gehen nach Hause. Das einzig Ärgerliche an dem Vorgang ist, wenn sie an der Kasse auch noch warten müssen, weil das mussten die Jäger damals nicht.
Ja, ich habe mein Sammeltäschchen immer dabei, meine Handtasche möglichst groß, um alles, was am Wegesrand so liegt, einsammeln zu können. Wie früher, man weiß ja nicht, wann die gute Beere kommt oder das gute Ereignis. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind, biologisch, von den Gefühlen, vom Denken her. Dadurch entsteht die Spannung zwischen Menschen. Und es wäre schade, wir wären gleichpolig, ganz furchtbar.
Wenn der Satz stimmt, dass Leben Polarität braucht, also Spannung braucht, dann kann es keine gleichen Pole zwischen Mann und Frau geben. Und wenn ich diese Untersuchung da ins Spiel bringen darf, Untersuchung muss man immer vorsichtig sein, aber es gibt offenkundig den Verdacht, dass Kinderlosigkeit unter anderem auch deswegen entsteht, weil es in dieser Beziehung keine Spannung gibt. Wäre mir vorstellbar.
Wobei ich glaube, dass die Männer dort in den letzten Jahren natürlich auch schwer ihre Rolle definieren konnten. Also da kamen die Erwartungen von uns Frauen natürlich sehr. Sie sollten Gefühle haben, sie sollten trotzdem noch Kerle sein, sie sollten Geld verdienen, aber viel Zeit haben für uns, die Kinder mit versorgen und trotzdem irgendwie so die Macker sein, die abends noch Freeclimben gehen und mit den Kumpels irgendwelche Touren machen auf der Harley. Also ich glaube auch, dass die Erwartung, die wir Frau zurückgelehnt im Stühlchen und sagen, ich bin jetzt eine Frau und zeig mir, was du für ein Mann bist, dass die sind nicht erfüllbar. Und es ist sehr schwierig, wieder sich als Mann zu finden, zu sagen, so bin ich und so bin ich auch okay. Da haben wir Frauen, glaube ich, ein Stück einfacher. Wir können vielfältiger sein, ob wir arbeiten oder nicht arbeiten, ob wir Kinder haben, keine Kinder haben, ob wir dem neuesten Modetrend nachhängen oder nicht, alternativ leben oder nicht. Wir sind freier. Die Gesellschaft gibt uns auch mehr Freiheit im Moment.
Das ist doch mal schön, eine Frau, die Verständnis dafür hat, dass es die Männer heute wirklich schwer haben.
Das heißt ja nicht, dass sie es nicht lernen, also dass sie sich nicht wieder finden sollen. Den Anspruch habe ich schon.
Das ist eben, was haben Sie denn für Ansprüche an Ihrem Mann?
Ich hatte gar keinen Anspruch an ihn. Er wurde so überraschend mein Mann, dass ich...
Er sitzt da unten und schmunzelt vor sich.
Er sitzt da unten. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er mein Mann wird. Wir haben uns über ein Jahr lang regelmäßig durch ein Schaufenster gesehen. Er hat dahinter seine Agentur. Bei mir war es der Arbeitsweg zur Arbeit oder eben zurück. Er stand dort unregelmäßig. Gelegentlich haben wir uns gesehen. Irgendwann habe ich angefangen, mich darauf zu freuen, dass ich ihn sehen könnte. Wir haben uns angelächelt und irgendwann standen wir voreinander. Und ich hatte einfach das Gefühl, da will ich jetzt sein. Von daher war es mir
erwartet, hätte keine Wahl zu machen.
Er hat schon noch mitwählen dürfen, aber hat sich schnell entschieden, ja auch. Aber die Erwartungen, ich habe mir keine Bilder von ihm gemacht. Also es war genügend, ihn zu sehen, ihn lachen zu sehen, begrüßt zu werden. Irgendwann habe ich mal erlebt, dass ich mir innerlich sage, das wird mal mein Mann. Da bin ich sehr drüber erschrocken. Und dann ging es aber sicher noch mal ein halbes, dreiviertel Jahr, bis wir dann irgendwann mal diese Schaufensterscheibe zwischen uns überwunden haben.
Wie hätte er das gemacht?
Er ist aus dem Laden gekommen und hat Hallo gesagt.
Der Jäger,
genau. Ich habe Lächeln gesammelt und er hat dann gezielt gejagt. Ja.
Wie ist es bei Ihnen gesehen, in dieser Beziehung, die sie jetzt hat, dort, wo sie es jetzt richtig machen?
Das hat interessanterweise begonnen, nur wenige Jahre, nachdem ich mich entschieden habe, Philosophie zu studieren, um über die Liebe klüger zu werden. In der Philosophie hat das nicht so geklappt. In der Philosophie geht es, wie gesagt, um trockenere Dinge. Aber ich musste dann Latein noch nachholen. Das hatte ich nicht in der Schule vorher. Und beim Lateinkurs ist mir eine junge Frau begegnet, die auch Latein gelernt hat und mit der ich wunderbar philosophieren konnte über Gott und die Welt. Sie hat Theologie studiert und irgendwann konnten wir dann auch noch mehr. Das war vor 27, 28 Jahren und das ist bis heute meine Frau.
Wunderbar, dir sei's. Sie hören es persönlich. Meine beiden Gäste befassen sich mit grossen Fragen im Leben. Es ist Katrin Gerlach, Rechtsmedizinerin in Basel und der deutsche Philosoph Wilhelm Schmid. Katrin Gerlach, Sie sind Rechtsmedizinerin. Wir haben so die gängigen Vorstellungen vom Fernsehen wahrscheinlich, irgendwie CSI im Labor, wo man da Tests macht und mit Infrarot und Laser und weiss ich nicht was alles. Kann man das vergleichen mit dem, was Sie machen? Wie würden Sie Ihren Alltag beschreiben?
Viel spannender, als er im Fernsehen dargestellt wird, natürlich. Oh. Handwerklicher, bodenständiger, aber auch vielseitiger. Also wir arbeiten ja nicht nur an Todesfällen, sondern wir untersuchen auch lebende, verletzte Personen, die irgendein verletzt worden sind in einem Übergriff. Also eher die unangenehmen Seiten und die Todesfälle. Aber die Arbeit ist sehr nüchtern, viel weniger technisiert. Es braucht einen klaren Verstand, eine gute Logik, um die Fälle zu lösen und handwerkliches Untersuchungsgeschick, alles miteinander und dann Erfahrung, 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 Erfahrung.
Was ist das, was Sie fasziniert? Was gibt Ihnen den Kick? Ist das Rätsel lösen?
Also es gab eine ganz persönliche Entscheidung für dieses Fach. Es war jeder Fall immer anders. Als ich im Studium das erste Praktikum gemacht habe, hat sich es nie wiederholt, anders als in der Klinik, wo ich das oft als sehr wiederholend erlebt habe. Es kommt meinen handwerklichen Fähigkeiten gut. Also das, was ich dort handwerklich machen muss, arbeiten muss mit meinen Händen, kann ich gut. Und es braucht also Sprache. Schneiden, präparieren vor allem. Feines, filigranes Präparieren. Da kann ich sehr geduldig sein und
wo braucht es das?
Wenn Sie das beschreiben? Wenn wir nach einer Verletzung suchen, wenn wir zum Beispiel bei einer Stichverletzung den Stichkanal suchen, dann muss man Gefäße fein präparieren, Gewebe fein präparieren, sehr zielgerichtet vorgehen, aber trotzdem sehr diffizil sein können. Und das hat mir jetzt einfach gelegen, handwerklich. Und es ist die Sprache. Also auch wir müssen sehr genau formulieren, müssen in unseren Gutachten, die wir ja für medizinische Laien machen, genau überlegen, wie formuliere ich medizinische Sachverhalte, wie formuliere ich Kausalitäten, wie erkläre ich diesen Todesfall, wie er sich ereignet hat, dass ihn jemand, der nicht Medizin studiert hat, versteht. Und da fallen wir auch mit den Kollegen, wir lesen unsere Gutachten gegen, wir suchen genau das richtige Wort, genau die richtige Formulierung. Und sind erst zufrieden, wenn das dann stimmig ist und gut ist.
Mögen Sie sich erinnern an Ihre erste Anatomiestunde? Das ist ja nicht normal, dass man in Menschen hineinschneidet oder eben Menschen in dem Sinne so untersucht. Und wir sind ja wahnsinnig verklemmt, wenn es um den Tod geht. Wie ist das gewesen?
Also die Anatomiestunden im Studium sind mit dem, was wir machen, nicht vergleichbar. Also wir wussten, es sind freiwillige Spender, die sich zur Verfügung gestellt haben nach ihrem Tod, damit wir Studenten lernen können an ihnen. Da geht man sehr respektvoll damit um, auch schon als Student. Also man weiß, dass man ein Geschenk bekommen hat, damit man sich selber trainieren kann, damit man selber lernen kann. Und die Stimmung dann war aber eigentlich eher von diesem, ich muss jetzt auch lernen. Also Anatomiekurse in meinem Studium waren die Hölle. Die Prüfungen waren furchtbar. Es war so ein großes, altes Gebäude mit einer knarzenden Flügeltür, die aufging. Dann hat man schon geschaut, welcher Prüfer kommt raus. Es gab ganz, ganz Gefürchtete. Und dann hat man Mitleid gehabt mit denen, die rein mussten. Und wir hatten hohe Durchfallquoten. Da ist die Präparation und die Arbeit an der Leiche selber völlig in den Hintergrund mit seinen eigenen Ängsten gedreht. Man wollte diesen Kurs einfach bestehen und schaffen. Und das ist heute natürlich ganz anders.
Gibt es Momente, wo eigene Ängste kommen, wo Sie sagen, uff, das geht mir jetzt noch?
Ja,
Ja, ja. Also alles, wir erleben ja wirklich sehr, sehr schicksalshafte Todesfälle, also unerwartbare, anders als im Spital, wo Patienten mit einer Leidensgeschichte sterben bei uns unverhofft plötzlich und unerwartet die Menschen, und wir werden dann dazu gerufen. Und das nimmt man natürlich auch mal heim. Also man weiß, man kann die Treppe runterlaufen, stolpern und fallen und tot sein. Man kann im Auto sitzen und unschuldig verletzt oder getötet werden. Man kann beim Rollerbladen zu Tode kommen. Also man merkt, wo der Tod überall warten kann, und zwar überall. Und das führt am Anfang dazu, dass man ängstlich wird, vielleicht auch überängstlich wird, bis sich dann irgendwann eine innere Gelassenheit breit macht, wenn man merkt, dass man muss sich dem Leben schlicht und einfach übergeben können. Also was das Leben mit mir vorhat, weiß ich nicht. Das kann ich planen, das kann ich koordinieren, das wird mir einen Strich durch die Rechnung machen. Ich muss einfach mich da fließen lassen. Und dazu gehört auch, dass ich dann mich eventuell in den Tod fließen lassen müsste. Das ist ein Prozess, den man durchmacht. Das ist eine Professionalisierung, die man wahrscheinlich im Austausch mit Sterben und Tod erlebt.
Wäre das etwas, wo vielleicht nicht nur die Rechtsmediziner lehren, oder wo sie uns zeigen könnten, wie wir es besser könnten lehren, dass wir das verklemmte Verhältnis, das wir zum Tod haben, ein bisschen ablecken, Wilhelm Schmid?
Ja, das ist schwierig aufzulösen, denn unsere Zeit, unsere moderne Zeit, liebt den Tod nicht. Kann man sagen, gut, noch nie haben die Menschen den Tod geliebt, aber er ist schon mal ganz anders wahrgenommen worden. Er ist in früheren Zeiten oft als Erlösung wahrgenommen worden von einem furchtbar schweren Leben. Und ich bedenke, welches Leben meine Eltern geführt haben, ein so schweres Leben würde ich nicht durchstehen. Und in moderner Zeit ist es nun mal so, dass die Menschen den Tod nicht mehr als Erlösung wahrnehmen, weil so schlimm ist das Leben dann doch auch wiederum nicht, sondern dass viele eher das ewige Leben haben möchte, nicht bedenkend, was sie mit diesem ewigen Leben überhaupt machen würden. Könnte ja auf Dauer dann doch auch langweilig werden.
Wie ist das bei Ihnen? Wie alt möchte Sie werden?
Ich möchte 500 Jahre alt werden. Ja, das ist jetzt noch Zukunftsmusik, aber in wenigen Jahrzehnten wird es diese Möglichkeit sicherlich geben. Ob wir die dann schon wahrnehmen können, ist eine andere Frage. Dass die entsprechenden Medikamente nicht billig sein werden, das ist noch eine weitere Frage. Es wird eine neue Beschaffungskriminalität geben. Mit den Folgen wird Frau Gerlach dann wieder beschäftigt sein in ihrem ewigen Leben.
Ich weiß gar nicht, ob ich mir das ewige Leben tatsächlich wünschen würde. Ich glaube auch nicht, dass es medizinisch jemals möglich wird. Ich glaube, dass wir älter werden. Ich glaube, dass wir auch gesünder älter werden können als sicherlich die Elterngeneration, unsere Elterngeneration oder Großelterngeneration. Aber dass wir überdurchschnittlich alt werden an ihre 500 Jahre. Ich gönne sie Ihnen von Herzen. Ich freue mich auf die ganzen Bücher, aber ich glaube noch nicht so ganz daran. Aber dann könnten wir noch mal eine Sendung machen.
Ja? Wie alt werden Sie werden?
So alt, wie es geht. Grau, mit Lachfalten, schrecklich weise, total klug, eine Schar Enkelkinder. Ja.
Und wieso soll es 500 Jahre sein? Was machen Sie denn 500 Jahre?
Ich glaube, mit meinen Enkeln und Urenkeln kann ich schon noch was anfangen. Mag Kinder sehr, sehr gerne, habe selber 4. Und mich von meiner Frau zu trennen, kann ich mir auch noch nicht so recht vorstellen. Das müsste ja dann auch irgendwann sein.
Auf 500 Jahre ist das schon lang, oder?
Und in der Wissenschaft gibt es doch interessante Entwicklungen. Mein Hobbygebiet ist die Astrophysik. Und wenn Sie mal gucken, was da buchstäblich mittlerweile von Woche zu Woche an neuen Erkenntnissen, neuen Forschungen stattfindet, das ist doch rasant. Und da wäre es doch dann schade, vorzeitig gehen zu müssen. Sie sehen, ich bin selber ein moderner Mensch, der sich ungern vom Leben löst und auf der anderen Seite doch aus philosophischen Gründen zur Einsicht kommen muss. Vermutlich muss es auch hier Polarität geben. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass es das rein gesunde Leben gibt. Es wird immer auch Herausforderungen im Leben brauchen, auch Herausforderungen der Gesundheit. Übrigens vermutlich auch wegen der Gesundheit. Wenn ein Körper niemals herausgefordert wird und eine Seele, dann werden die lasch und können nichts mehr durchstehen. Und, naja, modernes Leben heißt eben nicht mehr akzeptieren, dass es zum Leben auch noch Tod gibt.
Sie haben ja das ganz direkt miterlebt, auch als, ich sage es jetzt so, Spitalphilosoph. Und das ist vielleicht ein Ausdruck, wo man nicht kennt. Wie wird man, was ist Spitalphilosoph?
Die Chefärzte am Spital Affoltern am Albis, die hatten was gelesen von mir, übrigens in der Basler Zeitung. Und das hieß Vom Sinn der Schmerzen, ein Essay, Überlegungen, ob Schmerzen nicht Sinn haben könnten. Denn man kann sich ja mal fragen, warum hat die Natur das bestehen lassen über so viele Jahrtausende, wenn das keinen Sinn hat? Wo steckt der Sinn? Möglicherweise darin, dass Schmerzen uns auffordern, immer wieder über unser Leben nachzudenken. Also sie haben eine orientierende Funktion, auf die wir nicht ohne weiteres verzichten können. Natürlich könnten wir sagen, ich kann auch ohne Schmerzen über mein Leben nachdenken. Aber nicht sehr viele Menschen machen das. Sondern erst dann, wenn es weh tut, dann kommen die Gedanken. Und dann die Einladung, kommen Sie doch mal zu einem Vortrag zu uns. Sie kriegen auch ein Nachtessen. Und für ein Nachtessen tue ich alles.
Oder für Pralinen, oder?
Oder für Pralinen. Und dann habe ich den Vortrag gemacht und der kam ganz gut an. Und dann die Frage, arbeiten Sie doch bei uns mal als Spitalseelsorger? Und ich dachte, das sei eine Schnapsidee, weil im Krankenhaus geht es ja um ernste Angelegenheiten und nicht um so ein bisschen rumphilosophieren.
Und was haben Sie denn genau gemacht?
Mit vielen Menschen gesprochen, nicht nur mit Patienten, die das wünschten, selbstverständlich. Aber das waren von Anfang an viele, sondern auch mit Personal, mit den Ärzten. Und habe die Erfahrung gemacht, dass da viele Menschen sind, die machen sich Gedanken über ihr Leben. Welche Überraschung im Krankenhaus, was sollen sie denn sonst machen, wenn sie da niederliegen in den Betten und es tut weh und das Leben steht in Frage. Natürlich macht man sich Gedanken über das Leben. Das einzig Verwunderliche ist eigentlich, dass da kaum jemand da ist, der dafür da ist. Außer speziell in Affoltern die Kollegen Therapeuten, Psychotherapeuten, Ausdruckstherapeuten, die für solche Gespräche natürlich zur Verfügung stehen. Eigentlich auch die theologischen Seelsorger, nur denen traut das kaum jemand zu. Das können die, aber die Menschen denken, naja, was macht der Theologe schon? Der Pfarrer, der will mich natürlich zu Gott führen, zu dem ich möglicherweise gar nicht möchte. So versteht kein theologischer Seelsorger noch seinen Beruf. Auf jeden Fall fanden viele Gespräche dann eben statt, sodass ich mir letztens dachte, wie kommen eigentlich die ganzen Krankenhäuser ohne Philosophen aus?
Ja, früher hatten sie Ärzte, die diese Aufgabe wahrgenommen haben. Also ich glaube, die Grundeinstellung eines Arztes ist eben in Kontakt mit dem Patienten zu sein und nicht nur mit der Krankheit, die er behandelt. Also ein ganz alter Professor hat mir in einem ganz kleinen Krankenhaus beigebracht, was die heilenden Hände des Arztes sind. Das ist zum Patienten gehen, am Bett sitzen, mit ihm über sein Leben, über seine Ängste reden, die Hand mal nehmen, also auch die Berührung zwischen Arzt und Patient, sofern sie denn zugelassen wird. Und eine Therapie anzustreben, nicht für diese Krankheit, sondern für den kranken Patienten, individuell auf diese Person abgestimmt, wo nicht immer nur Schemata verabreicht werden können. Und das lässt nach. Die jungen Ärzte scheuen es zum Teil sehr. Die Zeit ist oft nicht mehr so gegeben. Das braucht Zeit, das braucht auch Motivation. Und da haben sich die Zeit noch in der Medizin verändert. Deswegen brauchen wir jetzt sozusagen Ergänzungsmitarbeiter, die solche Bereiche mit abfangen, oder?
Ergänzungsmitarbeiter?
Ja, mir ist jetzt kein gutes Wort eingefallen, aber das Team muss ergänzt
Content
werden.
Manager.
Ja, genau. Das Team muss ergänzter werden, was früher über Pflege und Ärzte eben mit viel Engagement und völliger Natürlichkeit, glaube ich, auch gemacht wurde, fällt weg. Also dieser alte Professor hat mir auch beigebracht, wenn jemand Schmerzen hat, ist es wie wenn die Öllampe am Auto brennt. Es bringt überhaupt nichts, die Öllampe rauszuschrauben, nur damit man nicht mehr sieht, dass die gebrannt hat, sondern man muss dahinter schauen. Man muss gucken, was braucht das Auto jetzt, der Mensch jetzt und was ist das Problem. Also so Ideen sind vermittelt worden, aber ich glaube, sie werden immer weniger vermittelt.
Ist das mit der Grund, warum dass Sie nicht mehr in der Klinik sind, wo Sie oder wenig mit oder weniger mit Leuten, wo Sie müssen das Bett sitzen und schwätzen und reden?
Nein, ich glaube, das hätte ich gern gemacht. Aber ich glaube nicht, dass es noch Kliniken gibt, wo man die Zeit dafür hat, es zu tun. Wir müssen dort sehr funktionieren in der Klinik. Und wo ich ganz persönlich an meine Grenze gekommen bin, ich bin sehr empfindsam und das Sterben zu begleiten, finde ich sehr, sehr anspruchsvoll. Und dort habe ich sehr viel Energie gelassen, als ich in der Klinik gearbeitet habe. Den Tod, mit dem Tod umzugehen, das ist nochmal ein Schritt an einer anderen Stelle. Der Tod ist in der Regel, auch wenn er dramatisch eintritt, das Sterben dramatisch ist oder dramatisch ist, sehr friedlich. ich bin an einem anderen Punkt. Den Prozess mitzubegleiten, jemand im Tod mit ins Sterben zu begleiten, ist sehr anspruchsvoll. Und das habe ich mir auf Dauer nicht zugetraut.
Das ist das, was Sie gemacht haben, oder?
Nee, das war nur, das kam mal vor. Aber das war natürlich, im Krankenhaus wird nicht jeden Tag gestorben. Das ist ein...
Gott sei Dank.
Das ist, von außen nimmt man so einen Ort überhaupt anders wahr als von innen. Und Affoltern am Albis ist dann noch eine spezielle Nummer, denn unter dem Label Menschenmedizin wird dort einiges anders versucht und haben sicherlich die Ärzte auch eine andere Einstellung dazu, wie sie mit ihren Leuten umgehen.
Sie haben gesagt, der Tod ist etwas anderes als Sterben begleiten. Friedlicher gibt es Situationen, wo es dann aber auch eben nicht friedlich ist, weil das schwierig wird.
Ja, also es gibt Todesfälle, wo Kinder betroffen sind. Tote Kinder sind wieder die Natur. Das betrifft immer. Auch die Vorstellung dann, also in der Untersuchung muss ich unglaublich nüchtern sein, das heißt sachlich und distanziert zu meinen eigenen Emotionen und zu den Emotionen anderer. Wenn ich dann aber heimfahre und mir überlege, was mit den Eltern jetzt passiert, was die Familie jetzt für eine Veränderung erlebt, dass diese Trauer nie mehr wieder weggehen wird, das berührt mich natürlich. Junge Erwachsene, wo ich es fast noch schlimmer finde, weil die so viel Leben schon hatten und gerade so auf dem Sprung in ihr eigenes Leben sind. Und wenn da der Tod kommt, das berührt einen natürlich. Und wenn es dann noch unschuldig ist, zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall und die Insassen des Fahrzeugs waren getötet, der Lenker überlebt vielleicht, dann empfindet man es durchaus auch als ungerecht.
Wie geht es Ihnen mit so Sachen? Was machen Sie, wenn Sie heimgehen?
Joggen gehen, Musik hören, klassische Musik hören.
In die Natur rausgehen mit Sicherheit.
Spazieren, reden, kochen, leben. Also sehr gegenpolig lebendig sein mit Dingen, die mir gut tun. Auch mal natürlich, was ich meine kleine Schwester anrufen, meinen Vater anrufen, mit meinem Partner sprechen, um es mir auch mal von der Seele zu reden. Nicht die Geschichte des Falls, sondern was ich empfunden habe dabei. Also das ist, ja. Das sind so die Strategien.
Und sich die Sinnfrage stellen. Warum sind wir da? Also so die Meaning of Life, der Sinn des Lebens. Also ich kann mir vorstellen, dass das bei euch beiden muss kommen, oder?
Mich beschäftigt das immens, ja. Und das war etwas, was ich aus den Gesprächen überhaupt erst gelernt habe. Das war mir vorher nicht so klar, dass die Frage nach Sinn eine Rolle spielt. Ich habe mir die Frage nach Sinn nicht übermäßig stark gestellt, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich war so oft Menschen gegenüber gesessen, die diese Frage umgetrieben hat. Und dann habe ich mich besonnen. Ist ja eigentlich die philosophische Frage schlechthin, die Frage nach dem Sinn. Warum gibt es Tod? Warum gibt es überhaupt Leben? Warum gibt es Krankheit? Warum gibt es so schwere Krankheit? Warum für diesen Menschen? Da ist einiges unklärbar, aber eines ist mir klar geworden, jedenfalls nach subjektivem Gutdünken. Sinn ist immer, wenn ein Zusammenhang sichtbar ist. Also wenn eins mit zwei zu tun hat und zwei mit drei und man das möglicherweise nicht unbedingt in logischen Zusammenhang bringen kann, aber in einem plausiblen Zusammenhang. Wie zum Beispiel die Auffassung, es gibt Polarität im Leben. Also der eine Pol hängt immer mit dem Gegenpol zusammen. Das ist eine starke Sinngebung oder Sinnstiftung. Dann kann ich besser damit umgehen, dass es eben nicht nur Harmonie gibt, sondern auch Ärger, dass es nicht nur Gesundheit gibt, sondern auch Krankheit. Dass das grundsätzlich immer so sein wird, dass es dummerweise aber mich jetzt erwischt hat. Und das lässt sich natürlich nicht mehr sehr sinnvoll aufklären, denn da kann auch dummer Zufall im Spiel sein. Ja.
Wobei ich erlebt habe, dass es einen ganz kleinen Sinn stiften kann, Angehörigen zum Beispiel, wenn man ihnen erklären kann, was passiert ist. Also ich habe auch das Gefühl, sobald man darüber sprechen kann, sobald man sich in ihr Elend, das ist ja eine ganz elende Situation, mit reintraut, es mit ihnen trägt und dann mit ihnen darüber sprechen kann, wird das Ganze tragbarer. Es wird nicht besser, aber tragbarer. Und für den kleinen Moment kann ich dann sagen, mein Sinn war jetzt, da zu sein, in dem Moment und vielleicht irgendeine kleine, ein kleines Element zu geben, dass die Trauer, die dann anläuft, dieser Trauerprozess vielleicht gut laufen kann. Nicht schneller, nicht besser, aber gut. Und was der gesamthafte Sinn ist. Ich hoffe, dass ich auf dem Sterbebett dann mir schon eine Antwort geben kann, was mein Sinn jetzt in diesem Leben war. Aber ansonsten gibt es viele kleine Sinnmomente, die sich zusammensammeln, dann hoffentlich irgendwann zu dem großen Sinn des Individuums.
Sehr viel Sinn resultiert in der Tat aus Beziehungen. Also überhaupt in Beziehung zu einem Menschen zu sein. Das muss nicht gleich Liebe oder innige Freundschaft sein. Das kann auch die kollegiale Beziehung sein. Oder das kann tatsächlich sowas sein, wie Sie als Ärztin, die mit Angehörigen spricht, überhaupt zu sprechen mit einem Menschen. Gerade in so einer extremen Situation. Das allein kann schon sinnstiftend sein. Das unterschätzen wir alle, aber ich muss bekennen, ich selber habe das sehr, sehr lange unterschätzt. Aber mit anderen Menschen in irgendeiner Weise zu tun zu haben und vor allem überhaupt mit ihnen zu sprechen, das heißt nämlich dem anderen zu signalisieren, sie sind mir nicht gleichgültig, ihr Schicksal ist mir nicht, geht mir nicht sonst wo vorbei, sondern ich befasse mich jetzt damit, ich wende Aufmerksamkeit darauf und dann noch die Zusammenhänge kennenzulernen, wenigstens wie das geschehen ist, wie das eine das andere ergeben hat. Das ist dann zwar keine Letztsinnklärung, aber dann ist doch ein bisschen Sinn wieder da.
Sinn und Schicksal. Also ich mag mich an einen Unfall erinnern, das war vor ein paar Jahren, wo ein Paar in Norddeutschland irgendwie am Morgen früh fortgefahren ist, durch ganz Deutschland gefahren, durch die ganze Schweiz. Sie kommen bei Uri vorbei und dort passiert ein Steinschlag und innerhalb von Sekunden und dann überlegt man sich, wenn die einmal an der Ampel mitgehalten hätten. Und ich stelle mir vor, sie begegnen viel so sinnlose Schicksal und fragen sich dann vielleicht, gibt es Schicksal?
Man fragt sich, war das jetzt der Sinn dieses Menschen, auch das jetzt zu erleben? Also so Geschichten wie den Todesfall, den Sie jetzt geschildert haben, das passiert uns immer und man denkt sich, hätte da noch jemand schnell angerufen, der Schlüssel im Schloss geklemmt, das Auto zwei Fehlzündungen gehabt, die Ampel wäre länger auf Rot, dann wäre das alles nicht passiert. Tief innen drin glaube ich, es wäre passiert. Das ist ein Konstrukt, das ich brauche, um das auch bewältigen zu können, was ich täglich erlebe. Es muss irgendeinen Sinn haben, auch wenn ich den nicht verstehe, auch wenn der für Angehörige nicht nachvollziehbar ist und wenn das natürlich ein ganz grausamer Sinn ist. Aber ansonsten wird man dran verrückt, glaube ich. Es muss irgendeinen Sinn für dieses Individuum gehabt haben, auch wenn er sich mir überhaupt nicht erschließt.
Es spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass wir sie letzten Endes nicht überschauen können. Um klären zu können, ob etwas Sinn definitiv hat oder nicht, bräuchten wir eine Position von ganz außen. Wir müssten also sozusagen unser Leben, das Leben aller, überhaupt die gesamte Welt überschauen können. Dann könnten wir sehen, aha, so laufen die Fäden. Ich kenne aber nur einen einzigen, der diesen Blick hat. Und der ist jedenfalls kein Mensch. Wir als Menschen müssen uns damit bescheiden, dass wir die Frage nach Sinn stellen und auch Antworten darauf finden, aber subjektive Antworten. Also Antworten, die uns jeweils zufriedenstellen. Und bitte dann nehmen Sie zur Hilfe, was immer Sie mögen. Die Sterne waren es oder die Vergangenheit war es.
Der liebe Gott.
Eventuell auch der liebe Gott, den man sich in dem Fall schwer vorstellen kann. Deswegen gibt es ja diese berühmte Theodizee, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Wie kann er sowas zulassen, als hätte Gott nichts anderes zu tun, als ständig zu gucken, dass überall alles funktioniert?
Man kann sie aber auch an die andere Seite des Lebensbeginns stellen. Wie schicksalshaft ist das, dass genau dieser Mensch auf die Welt kommt? Dass sich die Eltern dieses Kindes getroffen haben, dass sich dessen Eltern, deren Eltern wieder getroffen haben, dass die irgendwann an einem Ort gemeinsam beim Tanzen im Tanzcafé waren, sich verliebt haben und also diese Frage nach, warum bin ich da, ist genauso eine Frage nach Sinn, Schicksal, Zufall, Religion, Vorsehung, wie die am Ende, warum gehe ich oder warum muss jetzt jemand gehen. Also auch da ist wieder die Polarität da. Wir stellen nur unser eigenes Sein weniger in Frage als die Frage, warum müssen wir jetzt schon gehen.
Am hilfreichsten wäre vielleicht, sich zu überlegen, so gehen Philosophen immer vor. Ja? Stell dir mal vor, wenn das und das so und so wäre. Also stellen wir uns mal vor, wenn es gar kein Schicksal gäbe, sondern wir durchschauen alles und wir können vorhersehen, wie die Dinge sich entwickeln. Präzise. Wollen wir das wirklich? Ist das Leben dann noch spannend und interessant? Wenn wir das nicht wirklich wollen können, dann ist es vielleicht gut, einverstanden zu sein damit, es gibt Schicksal. Soll heißen, es gibt unaufklärbare Zusammenhänge, die aber trotzdem stattfinden und von denen ich nicht weiß, hat da jetzt jemand von ferne die Strippen gezogen Was ich auch gerne geneigt bin anzunehmen, wenn ich überlege, wie kam ich zu meiner Frau. Aber möglicherweise war es tatsächlich der blanke Zufall und es war meiner Geistesgegenwart zu verdanken, im richtigen Moment zugegriffen zu haben.
Könnte man ein bisschen banal sagen, es ist gut so, wie es ist.
Ja, und ich glaube, das erleichtert auch. Also wenn man an Entscheidungen steht und dann die ganzen Fragen macht, soll ich jetzt A oder B machen oder C? Wenn ich A und B mache, wo geht das hin? Was passiert, wenn ich B mache? Wenn man sich da manchmal nüchtern sagt, es wird alles sich entwickeln und jetzt kann ich einfach mal entscheiden, das hilft. Es hilft wirklich.
Das ist das perfekte Schlusswort. Danke ganz herzlich, Katrin Gerlach und Wilhelm Schmidt, dass Sie zu uns ins Persönliche sind. Es ist gut so, wie es ist. Merci vielmals.